Ja, lecker mehr. Bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Dorothee Struck. Hallo, ich bin's, Daniela. Herzlich willkommen zu Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Heute spreche ich mit Dorothee über Wechseljahrshypnose und wie man dadurch Hitzewallungen regulieren und besser schlafen kann. Dorothee, du bist ja Frauenärztin, Naturheilkundlerin, Hypnosetherapeutin, Hypnose-Mastertrainerin. Ja, und in den Wechseljahren. Ich freue mich voll, dass du bei Meno Mio zu Gast bist. Hallo.
Moin, Daniela. Ich freue mich total, hier zu sein. Wunderbar, dass wir heute starten können.
Voll. Ich bin sehr gespannt auf dieses Thema Hypnose. Bevor wir aber loslegen, würde ich dich bitten, dass du so den größten Irrglauben oder Mythos zu deinem Thema aufräumst, indem du folgenden Satz vervollständigst, bitte. So ein Glück, dass
die Wechseljahre das größte Geschenk sind, das die Evolution der Menschheit gemacht haben.
Das ist einmal eine Ansage, würde ich sagen.
Und dieser Satz stammt nicht von mir, sondern er stammt von Nathalie Agnier, die unter anderem, ich glaube, 1996 den Pulitzerpreis gewonnen hat für ein ganz, ganz tolles Buch, Frau. Eine intime Geografie, wo es darum geht, was wäre, wenn wir Wissenschaft ganz anders interpretieren würden. So, und sie beleuchtet da sehr ausführlich die Großmutterhypothese, die besagt, menschliche Evolution zu dem, wie wir heute Kultur leben, wäre nicht möglich gewesen ohne Wechseljahre. Also ohne Frauen, die nicht mehr Stillkinder an der Brust haben, die nicht mehr schwanger sind, die sich einfach weiter wegbewegen können vom Stamm, also primitiven Gesellschaften, sogenannten primitiven Gesellschaften. Wir haben ja immer so die Idee, ja, die Frauen, die sind dann so halt im Dorf und kümmern sich um die Kinder und das Kochen. Und die Männer, die sind draußen und die jagen dann halt die Elefanten oder Gnus oder Antilopen und kommen zurück und Jagdfest. Tatsächlich sind 20-30% der Proteine, die primitive Gesellschaften verzehren, nur vom Jagderfolg der Männer abhängig. Der Rest sind Wurzeln und Früchte, die ältere Frauen sammeln, die einfach nicht mehr ständig auf Kinder aufpassen. Das ist eine ganz komplexe Theorie in der Anthropologie und es beeinflusst mich sehr, wie betrachte ich Wechseljahre. Was wäre, wenn es eben nicht die große Katastrophe wäre, die uns oft gemalt wird, sondern ein Geschenk, die kulturellen Fortschritt ermöglicht und die ganz viel Wert beinhaltet. Und ich sage mal, Wechseljahre sind das Ende der Östrogenvergiftung. Also Östrogene machen was mit dem Kopf. Und wir gehen ganz viel von unseren Bedürfnissen ab, weil wir uns auch lange um unsere Kinder kümmern müssen. Also ein kleines Gnu auf der Savanne, das wird geboren, das läuft 4 Stunden später der Herde hinterher und muss das auch, weil es gibt Löwen und Hyänen und sonst was. Wie lange dauert das, bis menschliche Kinder wirklich selbstständig sind? Also die Idee ist halt, weil unser Zyklus so ganz anders ist als die Fruchtbarkeitszyklen beim Tier, dass die Wechseljahre uns befreien, wieder im Kopf klarer zu denken und zu sagen, so jetzt erstmal ich. Und natürlich macht der Wechsel einiges körperlich. Es ist auch nicht immer angenehm. Also ich sage jetzt nicht, dass Wechseljahre nur toll sind. Aber wenn wir die Betrachtungsweise ändern und sagen, boah, das ist ein total großes Geschenk und wie kann ich in dieser Zeit, die anders ist, gut funktionieren, dann passiert ganz viel. Und letztendlich ist es auch die Grundlage der medizinischen Hypnose, was machen wir denn anders, als Leute in eine Trance versetzen und das Denken einzuladen, die Richtung zu ändern, eine gesundheitsfördernde.
Mega, also was für ein Einstiegsplädoyer von dir. Ich habe jetzt die ganze Zeit das nur abnicken können und gibt da virtuelle High Five. Also so toll, auch die Vergleiche, die du ziehst oder die du in diesem Buch gelesen hast. Voll gern in den Shownotes werde ich das Buch dann auch nochmal reinschreiben und auch, wo man es überall bekommt und so weiter. Ich sehe das ähnlich. Also es ist auch höchstens an der Zeit, dieses Bild, was uns jetzt so lange gezeichnet wurde von den Wechseljahren, nämlich, dass sie das Ende der Welt bedeuten, dass es schrecklich ist, dass es sowieso nur
alte Gredeln, wie wir in Österreich sagen, betrifft und so weiter, dass das dann ganz einfach nicht stimmt und dass man da auch ganz anders darüber sprechen muss und kann. Es geht überhaupt nicht darum, zu sagen, das ist ein Klacks, aber halt auch mein Zugang, die glücklichen Wechseljahre. Man kann sich informieren und man kann, ich sage einmal, so ein bisschen an der Einstellung arbeiten, wie man denn in diese Phase hineingleiten möchte.
Ja, das eine ist ganz, ganz wichtig, die Einstellung. Und gleichzeitig auch natürlich, es gibt Beschwerden und wenn die da sind, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu behandeln. Ich bin neben der Hypnose ein totaler Fan von Heilpflanzen. Ich finde aber auch Hormone, vor allem bioidentische, wenn jemand sehr starke Beschwerden hat, das ist doch wunderbar, dass wir die haben, uns über bestimmte Sachen hinüber wegzuhelfen und dann zu gucken, wie lange brauchen wir es wirklich. Also wir haben heute so einen ganzen Blumenstrauß von Möglichkeiten. Wir müssen nicht mehr wie unsere Großmütter das irgendwie stillleidend erdulden. Und trotzdem möchte ich immer diese Perspektive haben. Ich habe so viele Frauen erlebt als Frauenärztin, 18 Jahre in der eigenen Praxis, die total froh waren, wenn sie endlich durch waren durch den Wechsel und dann 15, 20 Jahre gute Gesundheit hatten, bevor dann tatsächlich das Alter mit Verschleiß, mit Problemen anfängt. Aber diese Idee, oh Gott, Wechseljahre und das ist das Anfang vom Ende, das ist vollkommener Bullshit. Und es wird auch immer gesagt, ja, die Leute haben ja früher gar nicht ihre Wechseljahre erlebt. Die durchschnittliche Lebenserwartung im Mittelalter war 35 Jahre. Ja, wir hatten eine unheimlich hohe Kindersterblichkeit. Ganz viele Frauen sind am ersten Kind verstorben. Und das mindert die durchschnittliche Lebenserwartung. Die Frauen, die das Kinderkriegen überlebt haben, die sind oft 80, 90 Jahre geworden und sind auch nicht alle an Osteoporose zerbröselt.
Und ich finde das auch so wichtig, was du gesagt hast, wir haben mittlerweile so einen Blumenstrauß an Möglichkeiten, um durch die Wechseljahre zu kommen. Und da werde ich auch nicht müde zu betonen, dass das was höchst Individuelles ist. Ja. Es gibt kein One-Size-Fits-All. Jede Frau entscheidet für sich ganz individuell und ganz persönlich, was am besten für sie hilft. Dorothee, bevor wir jetzt abdriften, total spannend mit dir, möchte ich aber trotzdem irgendwie den Bogen spannen zu unserem Thema heute, die Hypnose. Ihr lieben Menomios, ich möchte euch heute meinen Werbepartner und damit eine wirklich tolle Plattform vorstellen, die euch helfen kann, eure Wechseljahre besser zu verstehen und damit umzugehen. Und zwar C-Menopause, wie man das schreibt in den Shownotes. Wie ich es ja nicht müde werde zu betonen, es ist ja so, dass die Wechseljahre ganz individuell von jeder Frau empfunden werden und auch ganz unterschiedlich verlaufen. Wie aufmerksame Menomio-Hörerinnen wissen, es gibt diese Dritteltheorie. Ein Drittel der Frauen kümmert die Wechseljahre kaum bis gar nicht. Ein Drittel der Frauen kommen so lala durch die Phase und ein weiteres Drittel der Frauen kämpfen wirklich sehr mit den vielen Symptomen und Herausforderungen. Drum finde ich super, dass es nun mit C-Menopause eine weitere Möglichkeit gibt, sich mit neuesten Informationen und praktischen Tipps zu versorgen. Auf www.c-menopause.com findet ihr Ratschläge von Expertinnen und Experten zu den unterschiedlichsten Herausforderungen. Und dabei wird der Bauchladen an Möglichkeiten geboten, sei es durch Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel oder auch ärztliche Beratung und Hormonersatztherapie. Und was ich wirklich besonders klasse finde, C-Menopause bietet auch eine Online-Sprechstunde mit Ärztinnen und Ärzten an, die euch individuell beraten und unterstützen. Also das finde ich wirklich genial, oder? Also, wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Wechseljahre euch vor Herausforderungen stellen, dann schaut unbedingt mal auf c-menopause.com vorbei oder folgt @c-menopause.de auf Instagram für wertvolle Tipps und Infos. Denkt dran, wir haben unsere Gesundheit und Wohlbefinden selbst in der Hand und es liegt an uns, glücklich zu sein. Alle Infos und Links zu meinem Werbepartner habe ich in den Shownotes für euch zusammengefasst. Bei Hypnose, da denke ich an Veranstaltungen, da kommt jemand, wählt jemand aus dem Publikum aus, dann macht er Kreise mit dem Finger oder was auch immer, 10 von 10 rückwärts und dann machen die Personen die abgefahrensten Dinge. Also diese Show-Hypnose, glaube ich, wie es heißt, hat ja mit dem, was du uns heute vorstellen möchtest und was du auch machst in deiner Praxis, ja überhaupt nichts damit zu tun. Aber vielleicht einmal ganz kurz, kannst du erklären, was ist denn eigentlich Hypnose?
Hypnose ist eine geplant eingeleitete Trance in verschiedenen Tiefen, die dann mit bestimmten Werkzeugen in der Hypnose dazu dient, wirklich, dass das Denken die Richtung ändert. Das heißt, wir bringen jemanden in eine Trance, das häufigste ist in der Medizin halt die Aaron-Tiefen-Skala. Das sind so 6 verschiedene Tiefen von Trance. Also es ist eine medizinische Wissenschaft, die in Deutschland wenig verbreitet ist, seit 2006 für Schmerzen und zur Suchtentwöhnung anerkannt ist. Wie gesagt, es ist eine ärztliche Kunst und Wissenschaft. Und wir vertiefen eine Trance, die in einer bestimmten Art und Weise jeder kennt oder jede Frau kennt. Ich sage immer, das ist die Netflix-Trance. So, man sitzt mit Popcorn oder Nüssen oder für mich wären es eher Chips, ich bin eher so der salzige Typ, vom Fernseher und ist völlig gebannt, weil es ist die neue Staffel von der Lieblingsserie erschienen. Und ich merke gar nicht, was ich da in den Mund stopfe, weil es ist so spannend, was da gerade passiert auf der Leinwand. Und plötzlich geht die Tür auf, mein Mann kommt rein und ich habe mich total erschreckt. Ich wusste zwar, dass er zu Hause war, aber ich war so fokussiert und eins gerichtet auf die Handlung, dass ich nicht nach links und nicht nach rechts gekommen. Und diese Tagträume, die kennt jeder von uns, die kennen wir schon in der Schule. Wir gehen jeden Tag immer in diese Trance-Zustände und die braucht unser Gehirn auch, um uns zu erholen. Das sind Phasen, wo das autonome Nervensystem anfängt, sich zu regulieren, was auch mit der Hormonbalance zu tun hat. Und das ist etwas, was wir sehr geplant verstärken. Das heißt, wir nehmen einen natürlichen Zustand, verstärken den. Das kann man natürlich auch über jahrelange Meditationspraxis und Ähnliches. Also Hypnose hat nur im medizinischen Sinne ein System erschaffen, wie wir das machen. Aber wir haben da ja kein Urheberrecht drauf oder so. Weil, wie gesagt, es ist ein natürlicher Zustand. Es gibt auch Meditationstechniken, zum Beispiel im tibetischen Buddhismus. Und es ist halt so, dass Menschen in einer medizinischen Hypnose nur die Suggestionen aufnehmen, die tatsächlich mit ihnen in Resonanz gehen. Das heißt, ich kann niemandem erzählen, raub doch morgen mal eine Bank aus, wenn nicht eine Frau von Natur aus Bankräuberin ist. Also wenn das nicht ihr Beruf ist, Dinge wegzufinden, dann wird sie darauf nicht reagieren.
Okay, also es gibt einen Unterschied zwischen medizinischer Hypnose und dieser Show-Hypnose, wie ich es auch anfangs gesagt habe. Und ist das jetzt Show im Sinne von, dass dann, weiß ich nicht, jetzt Menschen dann vor Publikum zum Nasenbohren anfangen und sie wissen nachher nichts mehr oder funktioniert das tatsächlich nur ganz kurz?
Das funktioniert tatsächlich, aber nur bei sehr wenigen Personen. Und das Erste, was jemand lernt, der Bühnenhypnose lernt, ist rauszufinden im Publikum, wer ist so stark suggestibel, dass man das mit jemandem machen kann.
Okay.
So, und du hast immer 2 bis 3 Statisten, die mit dir mitarbeiten im Publikum, falls mal keiner dabei ist. Es ist letztendlich Unterhaltungsshow. Das ist genauso wie in keinen, also es wachsen nicht in Zylindern irgendwelche Kaninchen. Da gibt es auch einen Trick für.
Ja. Geh! Ach, wie schade. Du, und jetzt muss ich dir nur fragen, wo du vorher eben gesagt hast, diese Tagträume und so, ist das im Flow sein? Also wenn ich meine Arbeit oder wenn ich total in meine Arbeit vertieft bin und so weiter, ist das dann auch so ein ähnlicher Zustand?
Nee, da komme ich tatsächlich auch hin. Also im Tagesbewusstsein, im Wachen haben wir überwiegend Beta-Gehirnwellen. So, und wir haben immer Phasen, wo wir in so einen Alpha-Zustand kommen, wo wir auf der einen Seite ist die Zeit nicht mehr so linear, die vergeht manchmal wie im Flug und ich fühle mich dabei sehr wohl und bin auf eine bestimmte Art sehr fokussiert und konzentriert. Und das ist eben auch so eine, ja, man kann sagen, das ist die erste Stufe, wenn man diese Aaronsche Tiefenskala benutzt, in der Hypnose. Und das kann ich eben gezielt verstärken, dass die Grenze zwischen Tagesbewusstsein und Unterbewusstsein durchlässig wird. So, und dass ich oft unterbewusst hinzunehme, aber die Patienten sind, ich will mal sagen, in 99,9% der Fälle wach und behalten die Kontrolle. Das 0,1%, das sind spezielle medizinische Hypnosen, wo man zum Beispiel ja kleine Eingriffe ohne Narkose herstellen kann, Leute eine sehr starke Schmerzregulation bekommen. Also Leute denken immer, das ist nur Show. Dr. James Esdale, schottischer Chirurg, hat nicht nur das Stethoskop erfunden, was jeder Arzt und jede Krankenschwester regelmäßig benutzt. Der hat auch Tiefenzustände der Hypnose erforscht, in denen man kleine operative Eingriffe machen kann. Er hat halt damit gearbeitet, dass man dann zum Beispiel Schusswunden oder sowas nähen kann, ohne dass man, wenn nichts vorhanden war, Narkosemittel gebraucht wird. Und die Leute kennen immer die Showhypnose und haben so eine Idee davon, aber dass es wirklich Leute gibt, die sich mit diesem Thema extreme Schmerzmodulation auseinandersetzen. Und in milderen Formen ist es zum Beispiel nützlich für Frauen mit Endometriose, die sehr starke Menstruationsbeschwerden haben. Es geht nicht darum, dass die Endometriose wegzuhexen ist. Aber wenn eine Patientin mir sagt, dass sie innerhalb von 2-3 Monaten nur noch ein Drittel der Schmerzmittel braucht, dann ist ja auch schon was erreicht. Also Hypnose ist kein magischer Zauberstab, der alles weghext. Aber ich kann ganz, ganz vieles im Körper positiv verändern. Und die Wechseljahre sind ja nur eine Neuregulation. Es ist wie Pubertät. Einmal schwingen wir uns in den Zyklus rein, dann schwingen wir uns raus. Es ist aber ein ganz natürliches Neukalibrieren der Hormone. Das heißt, da kann ich doch wunderbar ansetzen.
Voll spannend. Deine Hypnose und dein Angebot auch an die Frauen mit deinen Workshops ist ja mit Fokus bei Hitzewallungen und dem Thema Schlaf. Wirkt da Hypnose besonders gut oder warum fokussierst du dich so stark auf diese beiden Themen?
Das ist eigentlich so ein Nebenprodukt gewesen davon, dass ich Arbeiten eines amerikanischen Kollegen übersetzt habe. Also es gibt ja Forschung im Bereich Allgemeinmedizin relativ viel. Es gibt auch einzelne Studien in der Gynäkologie, dass zum Beispiel Frauen mit Menstruationsbeschwerden, dass es halt häufig genauso gut wirkt wie Ibuprofen-Tabletten und so. Aber es gibt ganz, ganz wenig Studien in Wechseljahren. Und dann bin ich eben über die Baylor University in Texas, USA gestoßen und einem Kollegen, der halt mehrere Forschungspreise gewonnen hat und der ganz spezifisch zum Thema Hitzewallungen und Schlafstörungen geforscht hat und habe zum einen die Studien mir sehr genau angeguckt, aber auch wissen wollen, was hat der Kollege da gemacht. Und das Problem ist für mich, also ich komme aus der ganz, ganz individuellen Hypnosetherapie und da arbeite ich auch mal eher mit 1:1 Patienten, dass wirklich geguckt wird, wie muss die Neuausrichtung im Leben sein, die gesamte Hormonbalance, wie stellen wir das her? Und das ist super individuell. Das ist aber ganz, ganz schwierig in Studien zu belegen. Weil es eben so individuell ist, wie kriege ich jemanden dazu und was steckt dahinter, dass die Regulation nicht funktioniert? Und da sind die Wechseljahre oft nur das, was wir sehen, die Spitze vom Eisberg. Da stecken aber häufig traumatische Erfahrungen, die nicht gut weggepackt wurden, zwischen dem 2. und 8. Lebensjahr dahinter. Und Glaubenssätze, die sich gebildet haben, dass ich bestimmte Dinge nicht kann, dass es eine gelernte Hilflosigkeit ist, was sich dann in so einem leicht depressiven, wie soll ich da, ich stehe wie so ein Ochs vom Berg, das ist riesengroß, ich weiß nicht, wie darüber. Und wenn wir das, was dahinter liegen, verstehen und aufarbeiten, dann tüdelt sich ganz vieles von alleine hin. Aber sowas ist halt fast nicht zu beforschen. Und wie gesagt, der Kollege hat halt Hitzewallung und Schlafstörungen genommen, weil man das ja auch sehr gut monitoren kann. Das heißt, ich kann zählen, wie viel Hitzewallung habe ich im Laufe des Tages, wie stark beeinträchtigt mich das. Wir haben diese Menopause-Rating-Scales, wir können halt auch ausnahmen. Wir haben über diese ganzen Körper-Tracking-Apps mittlerweile auch eine Möglichkeit festzustellen, kommt jemand überhaupt in REM-Schlaf? Hat jemand eine anständige Tiefschlafphase? Das heißt, er hat sich was rausgesucht, was man sehr, sehr gut beforschen kann und hat eine sehr, sehr einfache Form klassisch-medizinischer Hypnose genommen. Also ich habe tatsächlich fast gelacht, als ich das gesehen habe, weil ich gedacht habe, boah, ich bin so ganz, ganz komplex und verschachtelte Hypnosen gewohnt. Auf der anderen Seite ist das halt so, dass man das Medizinstudenten in 8 Wochen wirklich beibringen kann. Weil wir brauchen etwas für Forschung, was man reproduzieren kann und was die Patienten dann einfach, wenn man es aufnimmt, zu Hause selber anwenden kann. Also, weil, was weiß ich, 5, 6 Sitzungen Einzelhypnose, die 1,5 bis 2 Stunden dauern und dann sehr unterschiedlich sind, wo steht die Frau im Leben, das ist kein Forschungsprojekt. So. Und das Spannende ist, der hat nachgewiesen, dass bei 80% der Frauen innerhalb von 6 Wochen die Hitzewallung um 70% im Durchschnitt reduziert werden und die Schlafqualität deutlich besser wirkt. Hat mehrere Studien dazu gemacht und auch eine, die Frauen nach hormonaktivem Brustkrebs betraf, wo wir ja sagen müssen, wir haben ja ganz viele Möglichkeiten nicht. Die dürfen bestimmte Hormone nicht nehmen, bestimmte Heilpflanzen, die phytoöstrogene Wirkung haben, lieber vorsichtig auch nicht. Was bieten wir den Frauen dann an? Die nehmen Tamoxifen, die nehmen Letrozol als Antihormontherapie, was gerade, wenn sie relativ jung ihren Brustkrebs haben und noch nicht durch sind mit den Wechseljahren, die Hitzewallung echt verstärkt. So, wir brauchen was. Und ich fand dieses Thema total spannend. Und als ich da mittendrin war, habe ich gedacht, okay, das ist so klasse, das kann man anpassen und das kann man als selbstgesteuertes Programm anbieten. Also dieses Projekt ist halt dieses Fertigprogramm aus diesen Übersetzen der Forschung und total fasziniert sein davon entstanden, habe das mit ein paar Patientinnen getestet und habe relativ schnell gute Rückmeldung gekriegt und gesagt, okay, das machen wir jetzt mal.
Und jetzt bietest du das relativ unterschwellig an, dazu kommen wir gleich. Ich habe vorweg noch eine Frage, Dorothee. Du hast ja gesagt, diese Showhypnose ist für bestimmte Menschen geeignet. Bei der medizinischen Hypnose können da dann alle Frauen davon profitieren oder gibt es da spezielle Voraussetzungen?
Grundsätzlich ist es so, ungefähr 10% der Bevölkerung sind hochsuggestibel. Das heißt, die fallen sehr, sehr leicht in Hypnosezustände. Und die 10%, insbesondere wenn es da sehr stark ausgeprägt ist, das sind die, die die Bühnenhypnotiseure suchen als Statisten für die Bühne. Dann gibt es so 80%, bei denen die normal suggestibel sind, und dann gibt es ungefähr 10%, die haben Schwierigkeiten, sich darauf einzulassen. Da stecken manchmal schwierige Geschichten dahinter. Also darunter fallen zum Beispiel Leute mit schweren posttraumatischen Belastungssyndrom. Die haben oft so eine Hypervigilanz, also sind ständig mit gespitzten Ohren, haben das Gefühl, sie dürfen die Kontrolle nicht weglassen. Das sind dann Hypnosen, die nur darum gehen, jemanden Entspannung zuzulassen, aber wo wir gar keine Inhalte groß reinnehmen. Weil das sind Menschen, die müssen erstmal gucken, dass sie ihren ganzen Stress ein Stück weit verdauen. Das ist eine spezielle Sache. Also sagen wir mal so 80% der Leute, um auf deine Frage zurückzukommen, gehen gut in Hypnose, funktionieren mit diesem Tool sehr gut. Und wenn du das möchtest, kann ich dir für die Shownotes auch einen Test noch zur Verfügung stellen, dass Leute das testen können. Die IACT, das ist die weltweit zweitgrößte Hypnoseorganisation, die hat so einen Selbsttest entwickelt und ich habe auch da einen Teil übersetzt.
Ah, okay, wie also Leute, wo man sieht, ob man geeignet ist für Hypnose oder nicht. Ah,
genau,
super.
Das ist so ein Punktesystem. So, und wer 3 Punkte oder weniger hat bei diesen 10 Fragen, da ist Hypnose nicht wirklich das Erste der Wahl. Oder man muss einfach sagen, Einzelhypnose kann in Frage kommen, aber da ist so ein Fertigprogramm nicht genau das Richtige. Okay. Kann ich dir gerne zur Verfügung stellen für die Shownotes.
Ja, das wäre super. Ich höre ja ganz oft, na, ich habe so einen starken Willen, ich bin nicht zu hypnotisieren, ist so schade. Oder das hat überhaupt nichts miteinander zu tun.
Das hat mit Willen nichts zu tun, aber wie gesagt, das kommt aus der Showhypnose. Dieses, da kann mir doch jemand nicht irgendwie einen vom Pferd erzählen. Ich will aber Leuten gar nichts vom Pferd erzählen. Ich will auch nicht, dass sie die Bank ausrauben oder gackern wie ein Huhn. Ich habe immer gesagt, wenn ich in Rente bin, das ist ja noch ein paar Jahre hin, dann mache ich irgendwann mal einen Kurs Showhypnose und will das lernen. Nein, also die Sache ist halt, man arbeitet mit Suggestionen, die Menschen annehmen können, und mit inneren Bildern und ja, lädt das Denken ein, in Regulationsfähigkeit zu kommen, und gleichzeitig über das Vertiefen der natürlichen Trance, die wir alle kennen, bei Tagträumen, wenn wir bei Arbeit im Flow sind, dadurch, dass wir das vertiefen, kommt das autonome Nervensystem zur Ruhe und damit regulieren sich einfach auch hormonelle Regelkreise.
Also einfach ein bisschen den Geist öffnen und offen sein für Neues, dann könnte dein Workshop oder dein Programm ganz gut funktionieren. So kann man das zusammenfassen.
Einfach ausprobieren. Und wie gesagt, ich bin Dr. Erkin total dankbar, dass er das Ganze so erforscht hat, dass man das auch nachvollziehbar machen kann für das medizinische Establishment.
Wie lange dauert so ungefähr, kann man das sagen, bis Effekte dann tatsächlich spürbar sind?
Ich habe von vielleicht 10% Rückmeldung, die innerhalb von 1-2 Tagen merken, da tut sich was. Es gibt Frauen, die brauchen 4 Wochen. Und es gibt immer so 3 Gruppen von Leuten, bei einigen hilft Hypnose sofort. Die sagen wirklich nach 24 oder 48 Stunden, boah, ich merke was. Es gibt Leute, da dauert das so 4 Wochen und die merken so Stück für Stück, mit jeder Nacht wird's besser und besser und besser. Und dann gibt's mal Leute, die drehen sich nach 6 Wochen um und denken, ich habe in der Zeit nichts gemerkt, aber jetzt merke ich, es tut sich doch was. So, und wie gesagt, es hilft natürlich nicht bei allen. Es ist kein Zauberstab, der alle Wechseljahresbeschwerden weghext. Aber wie gesagt, Professor Gary Elkins, der hat nachgewiesen, dass bei 70% der Frauen eine deutliche Reduktion der Symptomatik möglich ist. Und ich meine, auch Hormone wirken nicht bei allen Frauen erfolgreich, auch Heilpflanzen. Es ist super individuell. Ich sage den Frauen immer, ja, das ist halt wie Pullover, wenn in der Stadt unten vor einem Modegeschäft steht Pullover, eine Größe passt allen, kosten 19,90 Euro. Die passen nicht allen. Also ich bin der Typ norddeutsche Walküre, ich bin groß und kräftig. Bei mir sieht es aus wie Presswurst. Bei meiner kleinen Freundin Hanni, die 30 cm kleiner ist als ich, da ist es ein Wohnzelt. Es ist genauso mit der Therapie in den Wechseljahren. Eine Größe passt nicht allen. Und das Schöne ist ja, wir haben verschiedene Sachen, die helfen.
Genau, aber eben auch eine Möglichkeit, dein Programm zu probieren, um einfach Hitzewallungen und das Thema Schlaf ein bisschen in den Griff zu bekommen. Hast du irgendeinen Tipp, so eine Hypnose-Routine auch in den Alltag zu integrieren? Also ist es besser, das vorm Schlafengehen zu machen oder in der Früh, wenn ich aufwache, oder auch wie viel Zeit brauche ich dafür und so?
Das Schöne ist ja, ich brauche keine extra Zeit, weil ich dabei einschlafen kann. Ah. Also wenn wir am Einschlafen sind, ist das Unterbewusstsein sehr aufnahmefreudig. Und ich sage im Scherz immer, ich habe ein Drittel meiner Ausbildungstherapie verschlafen. Also ich habe die immer beim Einschlafen gehört, weil das gilt als beste Zeit, eine Hypnose zu hören. Direkt nach dem Aufwachen ist die zweitbeste Zeit. Powernap mittags ist auch immer gut. Und ich habe manchmal ich habe einfach extrem viel gearbeitet damals in meiner Praxis. Ich habe manchmal nach 3 Wochen mitgekriegt, was meine Therapeutin Berti mir da erzählt. Es hat aber trotzdem jedes Mal total gut geholfen. Und das ist eben das Schöne, ich muss nicht extra noch Zeit freischaufeln und irgendwas tun, sondern ich kann mir einfach einen Ohrstöpsel reinstopfen. Und wenn ich dabei einschlafe, weiß ich, die erste halbe Stunde in der Einschlafphase ist mein Unterbewusstsein aufnahmefähig und irgendwann schiebe ich den Ohrknopf dann raus. Also ich arbeite mit dem Kopfhörer, weil mein Mann neben mir schläft und der muss ja nicht unbedingt immer meine Therapiesitzung mithören. Frauen, die alleine schlafen, machen das häufig über so eine kleine Soundbox und aber es funktioniert wirklich hervorragend, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also keine Frau muss dabei zuhören.
Für alle, die es probieren wollen, nur mal gesagt, die Infos, wie man dich findet, wie man zu dem Kurs kommt, wie man Kontakt auch zu dir aufnimmt, steht in den Shownotes. Und du hast gesagt, für Menomios gibt es mit dem Code Menomio ein spezielles Angebot. Vielen Dank dafür. Dorothee, abschließend würde ich dir ganz gern die Fragen aus meiner Community stellen, die zum Thema Hypnose in den Wechseljahren gekommen sind. Die Katrin B. hat mir geschrieben, ich meditiere seit einiger Zeit jeden Morgen. Was ist der Unterschied zwischen Meditation und Hypnose?
Letztendlich nutzt beides die gleiche Veränderung von Gehirnwellen. Das heißt, wenn ich in der Meditation bin, senke ich auch die Frequenz meiner Gehirnwellen ab. Die Gehirnwellen werden langsamer. Aber wenn ich selber meditiere, außer ich habe wirklich 30 Jahre Meditationserfahrung und nutze spezielle Techniken, komme ich nicht über eine bestimmte Tiefe hinaus. Also dann schlafen die Leute ein. Was ja auch erstmal nicht schlimm sein kann, weil man sich sehr beruhigt. Aber auch bei Selbsthypnose, also über Stufe 2, kommen die meisten Menschen, wenn ich in dieser Aaronschen Tiefenskala bleibe, was so ein wissenschaftlicher Maß ist, nicht rein, während ich in der Hypnosetherapie ohne weiteres tiefer komme. Die Leute aber dadurch, dass sie mir in den Einzelsitzungen auch was erzählen, dass ich Nachfragen stelle, sie im Erleben frühkindlicher, verdrängter, vergessener Dinge begleite, schlafen sie mir nicht ein, weil sie haben ständig was zu tun. Aber in Meditation irgendwann, wenn ich Richtung Thetawellen gehe, fast alle Menschen schlafen ein, beziehungsweise es ist ein langes Training, da selber hinzukommen. Grundsätzlich ist diese Technik von, wir senken uns aber über bestimmte Sachen die Gehirnwellen ab und damit beruhigt sich das autonome Nervensystem. Dadurch regulieren sich Dinge, ist erstmal am Anfang sehr ähnlich. Also ich sage mal, wir haben nicht die Alleinvertriebsrechte für langsame Gehirnwellen oder Regulation des autonomen Nervensystems. Und ich kann genauso nachweisen, dass regelmäßige Meditationspraxis den Blutdruck von Frauen in Wechseljahren positiv beeinflusst. Die Herzfrequenz kann sich bessern. Also wir haben da ganz, ganz viele positive Effekte. Und Meditation erstmal ist total klasse. Machen.
Weitermachen. Und gern Hypnose A ausprobieren. Die Sabrina Fan 71 hat geschrieben, gibt es eigentlich Risiken bei der Hypnose?
Bei einer sauber gemachten medizinischen Hypnose nicht. Also wir müssen im Berufsverband auch alle einen sehr, sehr ausführlichen Ethikkurs machen und ja unterschreiben, dass wir uns halt an den Berufsstandard halten. Das Problem sind hier diese sehr, sehr stark suggestiblen Personen, die die Showhypnotiseure rauspicken. Es gibt Menschen, denen kann ich Dinge suggerieren, vorschlagen, die, sagen wir mal so, ein bisschen schwierig sind. Es hat Fälle gegeben, dass Hypnotiseure Leuten, die sehr tief in der Hypnose drin sind, erzählen, du fühlst dich super und wunderbar nach der Sitzung. Das ist ja erstmal nicht unethisch. Und du fühlst dich so gut, dass du weitere 10 Sitzungen bei mir buchst und all deinen Nachbarn davon erzählst. So, und das sind einfach Sachen, also das geht gar nicht. Das funktioniert bei ganz vielen Menschen von vornherein nicht, weil der Großteil der Menschen ist nicht so stark suggestibel. Dann nimmt das Unterbewusstsein nur vor, es sind immer nur Vorschläge, die wir äußern, an, die mit unserem eigenen inneren Kompass und unserer Moralvorstellung einhergehen. Aber es gibt eben diese kleine Gruppe hochsuggestibler Menschen, denen man eben auch erzählen kann, du kannst dich ja nichts erinnern oder du gackerst wie ein Huhn auf der Bühne, die könnten für sowas empfänglich sein. So, das heißt, es gibt auch bestimmte Techniken, die prinzipiell missbräuchlich verwendet werden könnten bei den wenigen Personen, die so empfindlich sind. Und deshalb ist es gerade, wenn ich Hypnosetherapie mache, unglaublich wichtig, dass man ethisch arbeitet. Und das ist immer auch die Empfehlung, wenn jemand nach Hypnosetherapie sucht, gucken Sie, in welchen Berufsverbänden ist jemand organisiert. Therapie dürfen in Deutschland sowieso nur Ärzte, Heilpraktiker und Psychotherapeuten betreiben. Aber da ist es auch mal wichtig, weil Hypnose ist bei uns in Deutschland als solches nicht geschützt. Das heißt, es kann jemand einen Wochenendkurs machen und nicht wirklich Ahnung haben, was sie tun und dann sehr suggestible Menschen erreichen. Also die Möglichkeit zu haben, diese innere Barriere zwischen Tagesbewusstsein und Unterbewusstsein durchlässig zu machen, da hängt auch eine ganz große Verantwortung mit dran. Da ist es einfach wichtig, dass jemand in einem großen Berufsverband drin ist, entsprechend sich an den Ethikkodex halten muss. Also ich hatte 480 Stunden Minimum für einen Hypnosetherapeuten in England und dann nochmal Minimum 480 Stunden Theorie und Praxis für den klinischen Hypnotherapeuten. Das ist eine Bezeichnung, die es in Deutschland gar nicht gibt. Und das ist halt wirklich, also da gehört eine Menge dazu. Es ist ein unglaublich wirksames Werkzeug, aber wie wirksame Werkzeuge.
Aber wenn man jetzt dein Programm mitmacht oder mit dir arbeitet, braucht man sich jetzt nicht fürchten, dass man nicht mehr aufwacht oder noch stärker schwitzt. Nein. Oder gar also nicht mehr schläft. Genau,
das,
alles klar.
Das ist keine tiefe Hypnose, da sind keine wilden Suggestionen drin. Und es ist halt so gemacht, dass man auf jeden Fall wieder aufweckt. Das ist auch immer so eine Angst, dass Leute da hängen bleiben. Das stimmt tatsächlich nicht. Es gibt bestimmte Techniken, wo das passieren könnte. Das ist tatsächlich in New York. In den 1920ern gab es da mal ja letztendlich aus dieser medizinischen Anästhesiehypnose, um Operationen zu machen, haben halt Showhypnotiseure das benutzt. Und da gab es vereinzelt Leute, die sehr schwer wieder zu erwecken waren, wenn man Hypnosetherapie macht und solche tiefen Stadien nutzt. Man lernt auch gleichzeitig, wie man Patienten wieder rausführt. Das macht man aber nie in fertigen Audiodateien oder sowas, wo die Leute dann sich selber belasten. Also das ist auch so ein Ding, das gehört mit zu den ersten Sachen, die man irgendwie im Ethikkurs unterschreibt, dass man so ein Sheet lässt.
Die Tanja underscore Brand möchte wissen, wie oft sollte man Hypnose anwenden, um eine spürbare Verbesserung zu erzielen? Und sie hat weiter noch geschrieben, und wie lange halten die positiven Effekte nach einer Hypnosesitzung an?
Das erste ist 28 Tage einmal täglich. Das ist die Kunst des Möglichen. Wenn da mal ein Abend war oder zwei, wo es nicht ging, hält man die hinten dran. Und dann ein bis zweimal die Woche. Das ist so das bei medizinischen Hypnosen. Das ist letztendlich, man wie Vokabeln lernen. Wir trainieren den Kopf auf andere Gedankenschleifen. Und ich habe es im Französisch und im Latein in der Schule probiert. Also von einmal durchlesen.
Es funktioniert nicht, kann ich auch sagen.
Nein, nein. Das heißt, wir hören diese positiven Suggestionen. Es gibt Leute aus der Gehirnforschung, die sagen, 21 Tage reicht. Es gibt Leute, die sagen, 33 Tage. Wir orientieren uns bei Frauen einfach an dem, auch wenn wir nicht mehr zyklisch sind, immer unbedingt im Wechsel. Wir orientieren uns halt an dem normalen Mondumlauf, 28 Tage. Das funktioniert für viele Frauenerkrankungen extrem gut und danach halt nach Bedarf. Die meisten Frauen haben dann aber auch nach 4 Wochen gutes Gespür, ob sie das ein-, zweimal die Woche hören. Manche hören es nur alle 2 Wochen. Und das Spannende ist, Hypnose hat ganz, ganz häufig einen Langzeiteffekt. Und ich habe einige Patientinnen gehabt, ich habe das dann 3 Monate nicht mehr gehört und es war gut. Und dann ist im Beruf was total Stressiges passiert. Eine Kollegin war krank, die andere war schwanger. Ich musste plötzlich mehr arbeiten. Dann fing es wieder an und dann habe ich halt wieder angefangen, abends die Hypnose zu hören. Also es ist häufig, dass der Effekt unterbrochen wird, wenn im Leben irgendwas passiert, was stresst.
Kennen wir alle, dass wenn irgendwie was passiert, dass wir aus unseren Routinen oder sonstigen Dingen dann einfach rauskippen und ja, dann hört man sich halt einfach nur mehr an. Voll cool. Ja, Wahnsinn. Was für ein Universum hast du da heute eröffnet? Wirklich voll, voll spannend, Dorothee. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Meno Mio erscheint immer freitags alle 14 Tage überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke, wenn du über Spotify zuhörst. Bitte unterstütze mich und das Thema Wechseljahre, indem du Meno Mio auch mit Sternen bewertest. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter wechseljahre_podcast. Auf LinkedIn findest du mich unter Menomio und meinen Blog erreichst du unter www.menomio.at. Und zum absoluten Abschluss sozusagen, liebe Dorothee, würde ich auch dich gerne bitten, mir in mein Freudenbuch zu schreiben. Schaut so aus, ich beginne den Satz und du vervollständigst diesen bitte. Daran merke ich, dass ich in den Wechseljahren bin.
Ich war dieses Jahr auf dem Wacken Open Air. Wer das in Österreich nicht kennt, größtes Heavy-Metal-Festival der Welt, und ich hatte keine Menstruationstasse mit und ich hatte keine Angst, dass ich mitten auf dem Festival menstruiere. Das ist echt toll.
Meine größte Herausforderung in den Wechseljahren ist?
Ich merke, dass mein Körper mehr Bewegung braucht als früher und ich bin ein bisschen Sportmuffel. Da darf ich jetzt dran arbeiten.
Und Kräuter, die ein oder andere Menomio-Folge empfehlen, wo ihr da schon drüber gesprochen habt.
Ich weiß, ich habe mir dann immer sehr an den Kopf gefasst und gedacht.
Und ich bin ja auch gerade voll dabei, da wirklich in diese, auch in die Freude der Bewegung und des Sports wieder reinzukommen. Und ich kann verraten, es macht tatsächlich einen Unterschied.
Es macht auch einen Unterschied, wenn ich den Hintern hochkriege.
Absolut. Das hätte ich gern früher über die Wechseljahre gewusst.
Wie vielfältig die Symptome sein können. Ich habe das bei Patienten zwar schon gemerkt, aber ich habe tatsächlich erst nach 3 Wochen gemerkt, dass ich Hitzewallungen hatte, weil die waren bei mir ohne Schweiße und total langgezogen, wie so Fuuut, so der Ruf von einer Rohrdommel. Und ich habe erst echt nicht geschnallt, dass ich Hitzewallungen habe.
Meine Geheimwaffe in den Wechseljahren?
Ja, Hypnosetherapie.
Glückliche Wechseljahre heißt für mich?
Mich nochmal neu als Person ohne Zyklus zu erfinden.
Was für ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Dorothee.
Gerne.
Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.